بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Es geht weiter mit den Krankheiten des Herzens und heute geht es um die Krankheit der Rache. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns heilen und uns vor allen Krankheiten bewahren. Die Rache oder also die Vergeltung kann eine Krankheit sein, wenn sie falsch genutzt wird. Eine Vergeltung, eine Verteidigung ist, wenn es in geordnetem Maße und islamkonform getätigt wird, erlaubt. Man muss sich selbst nicht alles gefallen lassen, man muss nicht Ungerechtigkeit ertragen, aber es geht darum, wie darf die Reaktion sein? Das ist nicht offen. Das heißt, wir müssen schauen, dass die Reaktion des Menschen auf eine schlechte Sache eben vom Islam eingeschränkt wurde. Auf Arabisch nennt sich das Al-Intiqam, also die Rache, die Vergeltung. Und es wird definiert als das Entziehen der Wohltat durch Strafe. Also, dass du jemandem eine Gabe wegnimmst, und zwar durch Strafe. Diese Strafe kann sein verbal, mit Worten, oder es kann auch materiell sein, durch irgendeine Handlung. Im Gegensatz dazu ist Al-Iqab, die Bestrafung, eine Vergeltung für ein Vergehen durch Strafe. Also es ist eine Auswirkung für eine Straftat oder für ein Vergehen, was diese Person getan hat. Ja, das ist also allgemeiner. Aber Intiqam bedeutet, dass man mit Feindseligkeit, also bei Intiqam, bei Rache, ist eine Feindseligkeit vorhanden, wobei bei Strafe es nicht unbedingt immer mit Feindseligkeit und Abneigung verbunden sein muss. Du kannst auch jemanden, könntest du auch die Tür zumachen? Barklavi. Wobei es kann auch sein, dass jemand aus Liebe jemanden bestraft. Ja, wenn man als Elternteil eine Strafe gibt den Kindern, ja, Hausarrest oder kriegen weniger Taschengeld oder sowas ähnliches, dann machen sie das nicht aus Hass, sondern aus Liebe. Das heißt, das Strafen, Bestrafen ist allgemeiner. Intiqam, Rache, ist aber mit Hass verbunden. Intiqam kann nicht aus Liebe sein. Ja. Allah Azza wa Jal hat uns eine allgemeine Regel aufgestellt. Allah Azza wa Jal sagt, فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Wer nun gegen euch eine Übertretung begeht, euch angreift, dem begegnet mit einer gleichen Übertretung, also du darfst dich verteidigen, wie er sie, also eine gleiche Übertretung, wie er sie gegen euch begangen hat. Also du darfst dich verteidigen im gleichen Maß. Das heißt, jemand greift dich an, aber er tötet dich nicht, will dich auch nicht töten, dann darfst du ihn nicht töten. Ja, also die Selbstverteidigung muss im Maße sein. Ja, das heißt, nicht übertreten. Und fürchte Allah. Denn derjenige, der nicht Allah fürchtet, wird hier übertreten. Jemand hat dich verbal angesprochen, jetzt machst du ihm sein Leben zunichte, wegen einem Wort. Das ist Übertretung. Ja, er war respektlos, aber trotzdem darfst du ihm nicht sein Leben zunichte machen. Das heißt, es muss verhältnismäßig sein. Und das macht nur wer, der gottesfürchtig ist. Denn derjenige, der imstande ist, den anderen Leid zuzufügen, der kann übertreten und unrechtmäßig Leid zufügen. Allah sagt, und fürchte Allah und wisst, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist. Also, du brauchst nicht zu übertreiben. Allah ist mit dir. Allah unterstützt dich. Allah verteidigt dich. Allah Azza wa Jalla sagt, Allah verteidigt die Gläubigen. As-Sa'di rahimahullah sagte, und da die Seelen in den meisten Fällen nicht bei ihrer Grenze stehen bleiben, wenn ihnen die Erlaubnis zur Bestrafung gegeben wird, da sie nach Befriedigung, also Vergeltung verlangen, befahl Allah, an seiner Gottesfurcht festzuhalten. Und sie ist das Stehenbleiben an seinen Grenzen. Das ist Gottesfurcht. Also, dass du die Grenzen Allahs nicht übertrittst. Und er teilte mit, dass er mit den Gottesfürchtigen ist, das heißt durch Hilfe, Sieg, Unterstützung und Beistand. Das ist eine allgemeine Regel. Wir werden noch sehen, was es bedeutet konkret. Allah Azza wa Jal sagt, وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ. Und wenn sie zornig werden, vergeben sie. Das ist jetzt die höhere Stufe. Das andere war, du willst dich verteidigen und du hast das Recht dazu, bitteschön, aber nicht übertreten, nicht übertreiben, nicht ungerecht werden. Aber was ist umso besser? Dass du vergibst. Wenn du zornig bist, vergibst du. Möge Allah uns erziehen. Man sagte, das heißt, wenn zum Beispiel jemand angreift, er sagte, Allah sagt, nicht sie töten, und darin liegt ein Beweis dafür, dass Vergeltung eine verwerfliche Handlung für Edelmütige ist. Das heißt, derjenige, der sich erzieht und erziehen lässt, der sich läutert, reinigt sein Herz, für den ist das ein No-Go. Rache, selbst wenn erlaubt, ich mach's nicht. So war der Prophet, alayhi salatu wassalam. An-Nabi, sallallahu alayhi wasallam, hat nie Rache vollzogen. Und ihr wisst, als er zur Stadt At-Ta'if gegangen ist, um einen Fluchtort zu finden, weil er wusste, er kann nicht mehr lange in Mekka bleiben. Also hat er versucht, einige Städte sich anzuschauen. Dann ging er zur Stadt At-Ta'if und sie haben ihn wie empfangen? Mit Spott, mit Beleidigung. Sie haben ihn mit Steinen beworfen und rausgeschmissen. Da kam der Engel Jibril alayhi salam zum Propheten alayhi salatu wassalam und er sagte ihm, wenn du möchtest, dann wird Allah dem Engel der Gebirge den Befehl geben, dass er zwei Berge aufeinander prallen lässt. Und dieses Volk von der Taif zwischendrin, also sie werden zermalmt. Alaykum as-salam wa rahmatullah. Ein Wort, er hätte nur sagen müssen, ja, das war's. Dann wären die vernichtet worden. Aber er sagte, nein. Ich habe die Hoffnung, oder ich hoffe, dass aus ihren Nachkommen, nicht mal die, die leben jetzt einfach so weiter, bis sie sterben, aber ihre Kinder oder Enkelkinder, ihre Nachkommen, den Islam annehmen. Schaut, wie weitsichtig der Prophet ist, alayhi salatu wassalam. Es geht nicht darum, ich muss die Frucht jetzt ernten. Es reicht, ich lege die Saat. Und wenn in den nächsten Generationen Leute etwas zu ernten finden, bin ich froh. Aber diese Generation hat tatsächlich dann den Islam angenommen. Stell dir vor, sie würden bestraft werden und werden vernichtet. Durch diesen Engel der Gebirge. Deswegen, wir Muslime, wir wollen nicht, dass die Menschen in die Hölle kommen. Wir freuen uns so nicht, ja, noch einer ist als Käfer gestorben, ja, noch einer in Jahannam. Außer natürlich Tyrannen, die Blut vergießen, Menschen unterdrückt haben, da sagen wir, Alhamdulillah, dass es Jahannam gibt. Außer sie bereuen. Wenn sie bereuen, dann ist wieder was anderes. Aber wenn sie nicht bereuen, dann sind wir froh, dass sie die Strafe erfahren, spätestens Yawm al-Qiyamah. Aber ansonsten, wer den Menschen nichts Schlechtes angetan hat, aber leider dieses Geschenk der Rechtleitung nicht annehmen möchte, das tut uns leid. Und das tat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam leid. So sehr, dass er fast dadurch umgefallen wäre, ja, dass er fast gestorben wäre aus Kummer über diese Menschen, dass sie nicht die Religion annehmen. Da sagte Allah subhanahu wa ta'ala, achte darauf, dass du nicht zugrunde gehst wegen ihnen. Also, An-Nabi alayhi salatu wassalam hätte sagen können, okay, wie du mir, so ich dir, ihr habt mich beworfen mit Stein, tschüss, und dann seid ihr vernichtet. Aber so war er nicht, alayhi salatu wassalam. Genauso in Fath Mekka, die Mekkaner, die jahrelang Kriege geführt haben gegen ihn. Am Ende sagte er, wer in seiner Wohnung ist, ist in Sicherheit. Ich greife keinen an. Ich werde jetzt nicht von Wohnung zu Wohnung gehen und die Leute umbringen. Nein, nein, nein. Mir geht's gar nicht darum, die Leute zu töten. Er sagte, als er reingekommen ist, und die Leute hatten Angst, was macht er mit uns? Ja, wir haben jahrelang gegen ihn gekämpft. Wir versuchten ihn zu töten und seine Leute zu töten. Und jetzt marschiert er ein mit einer Riesenarmee in Mekka. Da sagte er und hat ausrufen lassen, wer in seiner Wohnung ist, ist in Sicherheit. Und wer in die Wohnung von Abu Sufyan geht, ist in Sicherheit. Das ist der Charakter des edlen Propheten, alayhi salatu wassalam. Also, denn sie sagten, der Edle vergibt, wenn er die Macht hat. Das ist Stärke. Stärke ist, zu vergeben, wenn du in der Lage bist, zu bestrafen. Und wenn ihm etwas Unangenehmes widerfährt, deckt er es zu. Er macht nicht ein Riesenthema daraus. Der Deutsche sagt, Schnee von gestern. Hat's erledigt. Der Niederträchtige hingegen verstümmelt, wenn er obsiegt. Wenn er siegt, dann löscht er die ganzen Leute aus. Er vernichtet, möge Allah uns bewahren. Und er verrät, wenn er sich sicher fühlt. Das heißt, wenn er weiß, mir kann niemand was antun, dann verrät er und versucht die Leute schlecht zu machen und so weiter. Möge Allah uns davor bewahren. Ein weiteres Beispiel für mangelnde Rache ist die Geschichte von Habil und Qabil. Wer war das? Söhne von Adam a.s. Diese Söhne von Adam, nur so ganz kurz, was da war. Und zwar war das ja so, dass Adam und Hawa a.s. die einzigen Menschen waren. Es gab ja keine anderen Menschen. So, und Hawa, wenn sie Kinder bekommen hat, hat sie immer Zwillinge bekommen. Immer ein Junge und ein Mädchen bei einer Geburt. Jede Geburt, ein Junge, ein Mädchen. Und das Gesetz war, diese Geschwister, die in derselben Schwangerschaft zusammen waren, im selben Bauch, sagen wir, am Ende waren ja alle im selben Bauch, aber man sagt, ein Bauch, gemeint ist eine Schwangerschaft, ja? Die dürfen nicht heiraten. Aber es gibt ja keine anderen Menschen zum Heiraten. Also was war erlaubt? Dass der eine Mann von der einen Schwangerschaft die andere Frau von der anderen Schwangerschaft heiratet. Ansonsten gibt es ja keine Menschen. Das war also eine Ausnahme. Später hat Allah das verboten. Ein Bruder darf seine Schwester nicht heiraten. Aber zur damaligen Zeit, wie sollen sonst Menschen auf die Welt kommen? Aber verboten war gleicher Bauch. Also gleiche Schwangerschaft. So, Qabil wollte jetzt seine Schwester heiraten, die mit ihm in der gleichen Schwangerschaft war. Das darf er aber nicht. Und Habil sollte eben diese Frau heiraten, weil sie eben nicht mit Habil in der Schwangerschaft war. Sie war ja mit Qabil in der Schwangerschaft. Das hat ihm aber nicht gefallen, dem Qabil. Man kann das unterscheiden, wer war derjenige, der getötet hat. Qabil, Qatil, töten, ja, Mörder. Ja. Habil, von mir aus, hatte Hidayah. Ja, Habi Hidayah, Qabi, Qatil. Auf jeden Fall, Qabil wollte unbedingt diese Frau heiraten. Also hieß es, lasst Allah entscheiden. Also sollten sie eine Spende, eine Gabe geben. Qabil hat irgendetwas genommen, man sagt irgendwie ein bisschen so Weizen oder sowas, nicht so teures, wertvolles. Und Habil hat irgendwas Wertvolleres, Schaf oder irgendwas Ähnliches gespendet. Und Allah Azza wa Jalla hat die Leistung von Habil angenommen, von Qabil nicht. Schaut euch, wie ein Mensch so sehr erblindet im Herzen. Also erstens, das Verbot war sowieso da. Hat ihm nicht gereicht. Okay, dann lassen wir Allah entscheiden. Hat ihm nicht gereicht. Jetzt macht er was? Er sagt, spring dich um. Ich töte dich. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal über Habil. Was hat Habil gesagt? Hat er gesagt, wenn du mich versuchst umzubringen, bring ich dich um? Was sagt Allah? Dass Habil sagte, لَإِن بَسَطَّ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Wenn du deine Hand nach mir ausstreckst, um mich zu töten, werde ich meine Hand nicht nach dir ausstrecken, um dich zu töten. Gewiss, ich fürchte Allah, den Herrn der Welt. Und dann hat er ihn getötet. Das heißt also, Habil wollte keine Rache. Obwohl, er hätte sich ja verteidigen können. Aber er hat sich sicherlich verteidigt, aber nicht so, sodass sein Bruder getötet wird. So weit wollte er nicht gehen. Es gibt verschiedene Ansichten, was er gemacht hat. Einige hatten Stein auf ihn geworfen, ohne dass er es merkt und so. Wie dem auch sei, ob sie jetzt face to face, ja, einen Kampf hatten oder Allahu a'lam. Auf jeden Fall, er sagte, ich werde nicht versuchen, dich umzubringen. So war Uthman radiallahu anhu. Als die Khawarij seine Wohnung umzingelt haben, tagelang, und sie haben ihm gesagt, trete zurück. Er war ja der Kalif, der Anführer. Und die Khawarij, ja, das sind die Muslime töten, gibt es leider zu jeder Zeit. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, sie werden bleiben, bis Ad-Dajjal kommt. Sobald eine Generation fertig ist, kommt die nächste. ISIS ist nicht mehr da, leider wird irgendwas kommen. Ja? Die sind dann nicht mehr da, dann kommt was. Die sind wieder weg, dann. Sie werden immer da sein. Bis Ad-Dajjal kommt. Und dann könnt ihr euch ausmalen, auf welcher Seite sie sein werden. Nicht bei den Muslimen, weil sie werden ja die Muslime zu Kuffar erklären. Wenn der Dajjal kommt und diese Takfiris, ja, diese Khawarij. So, jetzt sind der Dajjal ist hier und die Muslime sind da. Gegen wen werden die Khawarij sein? Gegen die Muslime, so wie immer. So wie sie gegen Uthman waren. Sie haben Uthman umgebracht, sie haben Ali umgebracht. Radiallahu anhum. Sie haben die Muslime umgebracht. Und sie werden immer diese Sachen tun, möge Allah uns bewahren. Im Namen des Islams. An-Nabi hat uns gewahrt, alayhi salatu wassalam. Er hat uns gesagt, es gibt Leute, die werden den Islam missbrauchen für ihre Ziele. Auf jeden Fall, Uthman radiallahu anhu wurde umzingelt. Sie haben ihm gesagt, trete zurück. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bekommt er die Offenbarung von Allah. Als An-Nabi alaihi salatu wasallam noch am Leben war, sagte er, Allah wird dir ein Kleid geben. Und man wird dir sagen, zieh es aus. So ziehe es dann nicht aus. Was für ein Kleid? Also die Herrschaft. Das heißt, er wird der Herrscher sein. Und wenn man dir sagt, trete zurück, mach's nicht. Deswegen ist er nicht zurückgetreten. Wem soll er jetzt folgen? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam oder ein paar Khawarij, denen das gerade nicht passt. Und da seht ihr, Al-Khawarij, die wissen ganz genau, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat zu Uthman. Sie wissen ganz genau, dass Uthman einer der 10 ist, dem das Paradies zu Lebzeiten versprochen wurde. Sie wissen ganz genau, Uthman ist der einzige Sahabi, der 2 Töchter des Propheten geheiratet hat. Radiallahu anhunna oder anhuma. Natürlich nicht gleichzeitig. Schwestern darf man nicht gleichzeitig heiraten, sondern eine nach der anderen. Er ist gestorben, dann kam die zweite. Uthman radiallahu an war derjenige, der eine der Armeen des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesponsert hat und finanziert hat. Weißt du, was bedeutet, eine Armee zu finanzieren? Und. Uthman radiallahu an, über den der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Engel schämen sich vor Uthman. So einer wird getötet. So einem sagt man, trete zurück. Du bist nicht geeignet. Wer soll denn sonst geeignet sein? Er war nach dem Tode von Umar radiallahu an der beste Mensch auf Erden. Du musst dir mal vorstellen, um wen es hier geht. Der beste Mensch nach dem Propheten ist Abu Bakr, radiallahu an. Dann Umar, dann Uthman. Das ist die Aqida von Ahl-Sunnati wal-Jama'ah. Basierend auf den Belegen, aus den Aussagen des Propheten, alayhi salatu wassalam. So, der beste Mensch auf Erden wird jetzt umzingelt. Kein Essen darf rein. Kein Wasser darf rein. Du hast ja keinen Wasserhahn zu Hause. Wenn da nicht Wasser reingebracht wird, hast du kein Wasser. Die Sahaba sind ja da. Und sie haben gesagt, ja Uthman, ein Wort. Und diese Leute sind Geschichte. Da sagt er, ich will nicht, dass wegen mir Blut vergießt. Also Blut vergossen wird. Auf jeden Fall, irgendwann kamen dann einige rein. Seine Ehefrau sagte zu Uthman radiallahu an, soll ich mein Hijab ausziehen, damit die weggucken und rausgehen? Weil sie sagte, also so viel Anstand werden die jetzt noch haben, oder? Also wenn sie sehen, ich ziehe mein Hijab aus, dann gucken die weg und gehen raus. Da sagte Uthman, nein, wegen mir ziehst du den Hijab aus? Auf keinen Fall. Und er war am Koran lesen. Uthman radiallahu anhu, der den Koran in einer Rak'a im Gebet durchgelesen hat. Von Alhamdulillahi Rabbil Alamin bis min al-Jinnati wal-Nas. Eine Rak'a. Er liest gerade Koran und diese elenden Khawarij sind rein und der eine hat das Schwert gezogen und hat drauf geschlagen. Seine Frau hat noch ihre Hand so gehoben, er hat ihr die Hand abgehackt und Uthman getroffen. Und so floss das Blut auf diesen Mushaf, auf dieses Koranexemplar. Und Uthman wollte nicht, dass sie bekämpft werden. Er hat gesagt, ich zettel keinen Krieg an wegen einer Person. Guck mal. Der hat nicht gesagt, also guck mal, ich bin der Allerwichtigste und Allerbeste jetzt. Ja? Und ich bin sowieso, ja, was ich mache, ich bin im Paradies und bringt sie alle um. In dieser Liga spielen nur diese Gefährten. Radiallahu anhu. Also, genauso wie Habil gesagt hat, willst du mich umbringen? Ich bring dich nicht um. So gab es auch eben Beispiele später, die keine Rache vergolten haben. Allah Azza wa Jal sagt, وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. Die Vergeltung einer schlechten Tat ist eine gleiche schlechte Tat. Wer aber verzeiht und Besserung bewirkt, dessen Lohn ist bei Allah. Möge Allah uns erziehen. Also, Allah sagt in dieser Ayah, du darfst dich verteidigen. Das bedeutet, die Vergeltung einer schlechten Tat ist eine gleiche schlechte Tat. Jemand will dich schlagen, du schlägst zurück. Es ist nicht gut, dass du schlägst, aber du musst dich jetzt verteidigen. Also darfst du das. Aber noch einmal, nicht, dass du ihn dann umbringst damit. Aber was ist besser? Dass du verzeihst. Und hier sagt, und der Lohn ist bei Allah. Er hat keinen bestimmten Lohn erwähnt, damit du weißt, der Lohn ist unbeschreiblich. Wenn ein reicher Mensch sagt, guck mal, wenn du für mich arbeitest, ich werde dir deinen Lohn geben. Erwartest du jetzt viel oder wenig? Zum Beispiel andersrum. Jemand hat nicht viel. Der sagt, hey, kannst du mal bitte helfen beim Umzug? Und du weißt ganz genau, dass der hat kein Geld, arbeitslos, Student, Allahu a'lam, ja? Also, er hat nicht so viel Geld. Was erwartest du? Jetzt ein Porsche als Geschenk? Ja, nee, wenn er dich einlädt zum Essen oder ein Cappuccino und Eis, jazakallahu khairan, oder nicht? Und dann sagst du, guck mal, warum machst du dir die Umstände? Hab ich doch gern gemacht. Jetzt, aber ein Multimilliardär sagt, kannst du mal helfen? Was erwartest du? Und du weißt, der ist nicht geizig. Du weißt, der ist großzügig. Und du hast so viele Beispiele, dass er wirklich geschenkt hat und ausgegeben hat und also, und er macht das wirklich aus Liebe und so weiter und so fort. Und du bist nicht der Erste, der was bekommen würde. Was erwartest du? Gewalt, zwei, ne? Zwei Porsche oder drei sogar, ja? Jeden Tag ein anderes Auto. Wenn nun der Allerreichste, Allah subhanahu wa ta'ala, der Allergroßzügigste, subhanahu wa ta'ala, wenn er sagt, der Lohn, der ist bei mir. Was bedeutet das? Dass du diesen Lohn nicht beschreiben kannst. Du kannst diesen Lohn nicht erfassen, so gewaltig ist er. Und warum gerade so diese Formulierung? Diese Formulierung, der Lohn ist bei Allah, also überlasse Allah, wie viel er dir gibt, finden wir immer, wenn es darum geht, Geduld zu haben. Allah Azza wa Jal sagt über die Geduldigen, dass er sie belohnt, ohne eine Zahl festzulegen. Das heißt also, dieser Lohn, den du bekommen wirst, den kann kein Mensch umfassen, umschreiben. Kommen wir zu einigen Ahadith des Propheten alayhi salatu wassalam. Aisha radiallahu anha sagte, der Gesandte sallallahu alayhi wasallam wurde nie zwischen zwei Dingen wählen gelassen, ohne das Leichtere von beiden zu nehmen, solange darin keine Sünde lag. Also, wenn zwei Sachen erlaubt sind oder geboten sind, eine ist etwas anstrengender, die andere ist etwas einfacher. Beides ist erlaubt. Dann hat er immer was? Das Einfachere gewählt. Ah, darf ich also dann von allen Meinungen der Gelehrten das Einfache? Nein. Diese Sache ist für einen Gelehrten. Wenn du bist ein Großgelehrter und du musst jetzt gucken, es gibt Belege, die sagen, du musst und Belege, du musst nicht. Und du bist jetzt ein Mujtahid, ein Großgelehrter. Jetzt versuchst du zu gucken, welche Beweise sind stärker, das oder das? Beides gleich stark. Der Hadith hier ist authentisch, der Hadith hier ist authentisch. Und so weiter. Es kann so heißen, es kann so bedeuten. Am Ende, du hast keine Möglichkeit herauszufinden, was die richtigere Meinung ist. Was sagst du dann? Ich nehme das Einfachere. Also dieser Hadith oder diese Methode ist nicht für uns Laien. Enem enemistes, rabbelt in der Kiste, ich nehme mir das, was ich will. Nicht so. Sondern es geht darum, die Großgelehrten, du und ich, wir müssen die Großgelehrten fragen. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Fragt die Leute des Wissens, wenn ihr nicht wisst. Punkt, aus, Ende, Schluss. Und du darfst nicht rumspringen, heute der, morgen der, übermorgen der. Warum? Weil dann wirst du deiner Neigung folgen. Außer du bist Gelehrter, okay. Yani, damit jemand weiß, darf ich oder darf ich nicht. Kannst du eine Bachelorarbeit schreiben über ein islamwissenschaftliches Thema oder nicht? Wenn nein, khalas, dann darfst du nicht aussuchen. Ich meine, Bachelor reicht nicht aus, ja, aber ich meine nur, ja. Also natürlich, diese Großgelehrten, die haben ja nicht nur einen Bachelor, ja. Die Großgelehrten, also die haben so wie jemand, der 100 Doktortitel hat, ja. Ihr müsst euch vorstellen, was bedeutet ein Großgelehrter? Ein Großgelehrter, damit wir eine Vorstellung haben, der ist Großgelehrter in Arabistik, in Koranwissenschaft, in Hadithwissenschaft, in Usul al-Fiqh, in Fiqh, in Aqida, in Sira, okay? Und viele weitere Fächer. Man sagt insgesamt, islamwissenschaftliche Fächer komplett sind 50 Fächer. So. Und ein Großgelehrter ist wer? Derjenige, der so viel Wissen hat, wie jemand, der einen Doktortitel hat, in jedem dieser Fächer. Al-Imam Malik, rahimahullah, sagt, ich habe Fatwa gegeben, also selbstständig geguckt in Koran und Sunnah, Hadith und so weiter und so fort, und dann gesagt, okay, Allah will das, oder Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt das. Wann? Nachdem ich 70 Gelehrte gefragt habe. Und die Gelehrten, diese Gelehrten, die haben ja nicht einfach gesagt, lass mal sehen, wie du aussiehst. Oh, du siehst wirklich, ja, mashallah, ja, du darfst Fatwa. So funktioniert das nicht. Ja, du bist ein sympathischer Typ, mach Fatwa. Sondern das bedeutet, diese 70 Gelehrten haben seine Forschungsarbeiten gesehen. Yani, du hast eine Forschungsarbeit gemacht. Und 70 Professoren sagen, du hast es drauf. Und noch einmal, in Islam, nicht nur in einem Fach. Stell dir mal vor, jetzt dunya-technisch, der größte Arzt ist derjenige, der ist Doktor in Lungenmedizin und in Herz und was Auge geht. Und sowas gibt's eigentlich nicht. Ja? Also jeder Arzt kümmert sich um eine Sache. Ja? Da ist ja genug. Aber stell dir mal vor, du hast einen Arzt, damit wir wissen, was Großgelehrte bedeutet. Der ist Augenarzt und Hals-Nasen-Ohrenarzt und Orthopäde und Chirurg und Neurologe und... Also das ist ein anderer Planet, das ist nicht wir. Wir sollen solche Gelehrte fragen. Alhamdulillah, solche Gelehrte gab es. Solche Gelehrte gab es und wird es immer geben, bi-idhnillahi, tabaraka wa ta'ala. Auf jeden Fall, zurück zum Hadith. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, wenn er zwischen zwei Dingen, also vor die Wahl gestellt wurde, das oder das, beides ist erlaubt. Du darfst das machen, du kannst auch das machen. Dann hat er immer das Einfachere genommen. Ein Beispiel. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, in seiner Zeit gab es Heuchler. Und diese Heuchler haben ja so getan, als ob sie Muslime seien, aber sie waren keine Muslime. Sie haben gar nicht an den Propheten geglaubt, alayhi salatu wassalam. Und An-Nabi sallallahu alayhi wasallam kannte sie. Und er hat die Liste der Heuchler Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu an gegeben. Und ich sagte ja schon mal, Umar radiyallahu an fragte Hudhaifa, stehe ich auf der Liste? Schaut euch an, wie selbstkritisch diese Sahaba waren. Warum? Was hat er so Schlimmes getan? Guck mal, wir fühlen uns gar nicht als Heuchler, weil wir krank sind, obwohl wir lügen und betrügen und uns verspäten und so weiter. Obwohl das alles Anzeichen von was ist? Von Heuchelei, oder nicht? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, vier Sachen, wer eines davon hat, hat einen Teil der Heuchelei und wer alle vier Aspekte hat, ist ein vollkommener Heuchler. Nicht, dass er Käfer ist, aber er lebt wie ein Heuchler. إذا حدث كذب, wenn er spricht, lügt er. Und wenn er etwas anvertraut bekommt, veruntreut er es. Afwan. Wenn er verspricht, genau. Und was noch? وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. Und wenn er verspricht, hält das nicht ein. Und wenn er anvertraut es bekommt, veruntreut er es. Und dann gibt's noch eine. وإذا خاصم فجر. Und wenn er Streit hat, wird er vulgär. Wird er unanständig. Auf jeden Fall, derjenige, der eins von diesen Eigenschaften hat, der hat eine Eigenschaft der Heuchelei. Wer alle vier Eigenschaften hat, der lebt wie ein Heuchler. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kannte die Heuchler. Und einer der größten Heuchler, als er gestorben ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam für ihn das Totengebet verrichtet. Er war sein Feind. Und dann sagte ihm aber Allah, du darfst das nicht. Du darfst nicht beten und du darfst nicht für sie um Vergebung bitten. Allah sagte, wenn du 70 Mal für sie um Vergebung bittest oder mehr, Allah wird ihnen nicht vergeben. Da sagte An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, wenn ich wüsste, dass Allah ihnen vergibt, wenn ich mehr als 70 Mal um Vergebung bitte, hätte ich für sie um Vergebung gebeten. Das heißt, solange ihm das nicht verboten wurde, hat er es getan. Hier könnte der ein oder andere die Frage stellen, warum hat Allah das nicht zu Beginn schon verboten? Warum hat er nicht zu Beginn gesagt, nee, du darfst nicht für sie beten? Wenn sie gestorben sind, Bittgebete für sie sagen, damit Allah uns Menschen den Charakter des Propheten zeigt. Bitte schön hier, schaut euch an, wen ich euch geschickt habe. So ein edler Mensch. Habt ihr ihn gesehen? So, jetzt kommt das Gebet, macht das nicht. Das heißt, einige Gebote kamen später, damit wir erstmal sehen, wie ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wenn es ihm nicht verboten wird, was wählt er jetzt? Er wählt Vergebung. Er wählt Nachsicht. Er wählt Liebe. Aber was? Dann kam die Eier, darfst du nicht. Er hat sein ganzes Leben, dieser Heuchler, nicht um Vergebung gebeten. Was will er jetzt? Nach seinem Tode. Dann geht's weiter. Er hat also immer das Leichtere gewählt, solange darin keine Sünde lag. War darin jedoch eine Sünde, so war er derjenige, der sich am weitesten davon entfernt. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam übte niemals Rache für sich selbst. Das ist der springende Punkt. Außer wenn eine Grenze Allahs verletzt wurde, dann übte er Vergeltung um Allahs Willen. Da hat er ja nicht das Recht zu sagen, okay, ich verzeihe dir, wenn Gesetze Allahs übertreten werden. Das kennen wir auch bei weltlichen Gesetzen. Es kann sein, jemand hat eine Straftat begangen. Du bist ein Kläger und du ziehst deine Anzeige zurück, aber der Staat sagt, er wird aber trotzdem weiter angeklagt. Warum? Weil das eine Sache ist. Die geht die ganze Gesellschaft an, nicht nur du. Okay, du willst ihn verzeihen, bitteschön. Aber diese Sache wird weiter geahndet. Das gibt's auch in weltlichen Geboten oder Gesetzen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er Gebote aufgestellt hat, dann ist das keine persönliche Sache. Ja, okay, ich vergib dir nicht. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, bei Allah, wenn die Fatima, die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, stehlen würde, würde ich sie bestrafen. Das heißt, es gibt keine Schafa'a, ist was? Fürsprache. Fürsprache in solchen Sachen. Ja? Sie sagte auch, Aisha radiallahu anha, Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat niemals mit seiner Hand geschlagen. Weder eine Frau noch einen Diener. Außer wenn er auf dem Weg Allahs kämpfte. Nur im Krieg hat er geschlagen. Und selbst im Krieg, alayhi salatu wassalam, hat er in allen Kriegszügen, die er hatte, über 10 auf jeden Fall, da sind sich die Gelehrten nicht einig, wie viele am Ende es konkret waren, aber auf jeden Fall über 10 Kriege, und er war der General, der Oberste, also an vorderster Front immer. Und er war das höchste Ziel seiner Feinde, also alle auf ihn. Und wie viel hat er getötet? 10 Kriege. Er war der Erste immer. Alle rannten auf ihn zu. Ja? Wolltest du was sagen? Ja? Einen einzigen. Wie macht man sowas? Wie funktioniert sowas? Wenn die Menschen da draußen, die den Islam nicht kennen, wenn die nur diese Info mitbekommen würden, würde das ihr Bild vom Propheten ändern, alayhi salatu wassalam. Gib mir einen General in der Weltgeschichte, der nur einen Menschen getötet hat. Und noch einmal, alle sind auf ihn gerannt. Also es ist ja nicht so, dass der sich irgendwie versteckt hat. Die Sahaba haben gesagt, wenn wir in der Schlacht die Sahaba waren die mutigsten, ja, das waren keine Feiglinge. Sie sagten, wenn es wirklich, also wenn es wirklich heiß wurde, also wenn es wirklich brenzlig wurde, haben wir uns hinter dem Propheten versteckt, alayhi salatu wassalam. Er war der Mutigste, alayhi salatu wassalam. Aber hat die Leute einfach nur weggedrückt. Geh weg, lass, nein, mach's nicht, geh weg, nein, ich will dich nicht umbringen. Subhanallah, eine ganze Schlacht. Schlachten gingen Tage, das war ja nicht nur ein Spaziergang. Und den einen, da konnte er nicht anders. In Raswat Uhud, da ist einer mit einem Speer gekommen und so nah, und er wollte irgendwie weg, aber es ging nicht, er hat ihn dann getroffen und er ist gestorben. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Also, und ihm wurde niemals etwas angetan, woraufhin er sich an dessen Urheber rächte, also Rache vollzogen hat, außer wenn etwas von den Verboten Allahs verletzt wurde, dann übte er Vergeltung um Allahs Willen des Erhabenen, Subhanahu wa ta'ala. Natürlich, wenn Gesetze übertreten werden, ein Staat kann ja nicht sagen, wisst ihr was, ihr dürft die Gesetze übertreten und es passiert nicht was. Ja, viel Spaß, dann leben wir in der Anarchie, jeder macht, was er will. Ja, das ist ja kein, wenn du sagst, wer Strafen begeht, Straftaten begeht, dem wird vergeben, das ist ja eine Aufforderung, okay, macht, was er wollt, oder nicht? Und deswegen sagen wir ja, das Christentum, was sagen die Christen? Wenn du an den Tod von Jesus glaubst, am Opfertod, dass er für die Menschen gestorben ist. Und wir Muslime sagen, Jesus ist nicht gestorben. Er wurde nicht geboren und er ist, also ich meine, also Allah wurde nicht geboren, ja, er ist nicht Gott, der geboren wurde, sondern ein Mensch, der geboren wurde, und er ist nicht gestorben. So, die Christen sagen, wer daran glaubt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dem sind alle Sünden vergeben. Das heißt, ich kann machen, was ich will. Da kommen einige Christen und sagen, ja, aber Sekunde, es gibt ja viele Christen, die haben Krankenhäuser gebaut und die kümmern sich um Arme. Es gibt auch Atheisten, die gar nicht an Gott glauben, die bauen Krankenhäuser und spenden für Waisenkinder. Gutes zu tun muss nicht erst, also ist nicht gebunden an Glaube. Es kann sein, dass jemand Gutes tut und er glaubt nicht. Das sind die Spuren der Fitra, die im Herzen sind. So die Reste noch. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder Neugeborene wird gemäß der natürlichen Veranlagung geboren. Du wirst geboren, du bekommst schon das Betriebssystem, damit du funktionierst. Aber dann die Eltern führen ihn zum Judentum, Christentum oder zu als Feueranbeter, erziehen sie ihn. Er sagte nicht, oder als Muslim. Ja, weil als Muslim wirst du ja geboren. Das heißt, die Fähigkeit an Allah zu glauben, dieser Drang, Gutes zu tun, der ist da. Aber der wird dann nicht gepflegt. Deswegen, ob ein Christ, Buddhist, Hinduist, Atheist, ist ja egal. Dass er Gutes tut, heißt ja nicht, dass Atheismus richtig ist. Aber ruft Atheismus auf zur Moral? Nein. Atheismus sagt, wir sind Tiere. Möge der Stärkere gewinnen. Wer frisst den anderen auf? Wir leben im Urwald. Das ist Atheismus, Evolution. Christentum besagt, glaube nur, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und das war's, dann bist du im Himmel, sagen sie. Okay. Was habe ich dann zu verlieren in der Dunya? Oder in der Akhira auch? Nix. Und warum musste Jesus am Kreuz sterben? Weil Adam vom Baum gegessen hat. Also schaut euch an, das Christentum, diese widersprüchlichen, unmoralischen Regeln. Yani, wenn du an Jesus glaubst, dass er gestorben ist, das ist wichtig, ja, dass er gestorben ist am Kreuz, sein Opfertod. Nicht, dass er Prophet ist und dass er von Allah, nein, dass er am Kreuz gestorben ist, das ist das Wichtigste. So, okay, und warum ist er gestorben? Weil Adam gesündigt hat. Allah sagt, وَلَا تَزِرُوا أَزِرَةٌ وِزِرَ أُخْرَى. Und keiner übernimmt die Sünde eines anderen. Was kann Isa a.s. dafür, dass Adam vom Baum gegessen hat, a.s.? Das ist ja nochmal unlogisch. Jetzt kommt der Nächste. Und wer war schuld daran, dass Adam am Baum gegessen hat? Das sagen wir Muslime. Was sagen die Christen? Allah? Nein. Eva war schuld. Eva war schuld, dass Adam a.s. vom Baum gegessen hat. Was sagen wir, was sagt Allah azza wa jal? Und da hat Adam vergessen und gesündigt. Hat er gesagt Adam und Hawa? Nein, er hat gesagt, Adam hat gesündigt und vergessen. Sie haben zwar beide gegessen, aber ich meine, bei Adam a.s., wer war verantwortlich, dass Adam gegessen hat? Adam selbst. So, jetzt geht's weiter im Christentum. Und deswegen hat Allah die Frauen bestraft, mit was? Ja? Ja, nicht nur das, sondern, was gehört dazu? Es ist ja das Gleiche. Nein, die Schwangerschaft. Dass sie, die Frauen, schwanger werden, nicht die Männer. Warum? Weil Eva, Hawa, frei sind sie von diesen Unterstellungen. Sie ist schuld, dass Adam vom Baum gegessen hat. Wie soll sich eine Frau fühlen, die an das glaubt, wenn sie ein Kind trägt? Eine Frau, richtig, christlich, glaubt an diese Sache, ja. Sie hat ein Kind im Bauch. Oh, ich werde bestraft gerade. Das ist eine Strafe Gottes, nicht nur ihr, von irgendjemand. Wie kann sie dann ihr Kind lieben? Yani, egal aus welcher Perspektive, das hat mit Verstand überhaupt nichts zu tun. Yani, wie kann man sein Kind lieben, wenn man denkt, das ist eine Strafe Allahs? Ich wurde bestraft. Und warum? Habe ich was getan? Hat die Frau heute, die gerade im Kreissaal ist, vom Baum gegessen? Es war Hawa, was kann jetzt die Frau... Das stimmt ja hinten und vorne nicht. Wir Muslime sagen, Allah sagt, jeder ist für seine Tat verantwortlich. Und die Frauen sind nicht schuld an den Sünden der Männer. Und die Männer sind nicht schuld an den Sünden der Frauen. Das ist der Islam. Logisch, oder nicht? Kann man mit dem Verstand in Einklang bringen, oder nicht? Walillahil hamdu wal minnah. Also, eines Tages kam Iyab ibn Himarin zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, radiallahu an, also dieser Sahabi, Iyad ibn Himar. Früher gab es diese, Himar heißt ja Esel, ja, aber früher hat man so, es gibt Kelb und Kuleib, ja, und Himar, und yani früher waren das Namen, ja, also es sind ja keine Beleidigungen, ja. Auf jeden Fall, ich sagte, o Prophet Allahs, ein Mann aus meinem Volk beschimpft mich, obwohl er unter mir steht, also ich habe mehr Ansehen, mehr Macht, mehr Geld, also als er. Soll ich mich an ihm rächen? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Die beiden sich gegenseitig beschimpfenden, also wenn zwei Leute sich beschimpfen, sind zwei Teufel, sind zwei Shayatin. Sie überhäufen einander mit nichtigem Gerede, ja, mit falschem, unwahrem, schlechtem Gerede und bezichtigen einander der Lüge. Also, was war jetzt die Antwort? Tu es nicht. Das heißt, wenn dich jemand beschimpft, beschimpfe nicht zurück. Hier müssen wir aber Folgendes beachten, was die Ulama sagen. Es gibt noch einen anderen Hadith, die beiden sich gegenseitig Beschimpfenden tragen das Gesagte, also sie haben die Verantwortung dafür. Die Schuld liegt bei demjenigen, der begonnen hat, solange der Unterdrückte nicht übertritt. Al-Qurtubi, rahimahullah, sagt, das Erlaubte, wenn man sich wehren möchte, bei Beschimpfungen, ja, besteht darin, mit dem Gleichen oder Ähnlichem zu antworten, denn dies ist Vergeltung. Wenn jemand zum Beispiel sagt zu jemandem, du Hund, dann besteht die Gegenwehr darin, das zu erwidern. Also islamisch gesehen hättest du das Recht, ihn genauso zu bezeichnen. Du darfst nicht beginnen, aber jemand hat dich so bezeichnet, dann ist es erlaubt, ihn so zu bezeichnen, aber nicht mehr. Dann übertrittst du. Wiederholt er dies jedoch zwei oder dreimal, so begeht er eine Übertretung. Stell dir mal vor, jemand sagt, du Hund, und du sagst, du bist Hund, du Hund. Aber jetzt hast du es zweimal gesagt. Jetzt hast du übertreten. Das ist eine Sache. Aber, wann ist es verboten? All dies gilt nur, sofern die Aussage keine Lüge oder Verleumdung enthält. Denn so etwas ist weder als Beginn, dass du damit anfängst, ist nicht erlaubt, noch als Vergeltung. Erwidert er dies, wären beide Verleumder. Zum Beispiel, er sagt, wenn der Beginnende den Vater oder Großvater beleidigt, darf dieser nicht Gleiches erwidern. Yani, wenn jemand deinen Vater beleidigt, darfst du nicht seinen Vater beleidigen. Sein Vater kann nichts dafür. Er hat deinen Vater beleidigt, das ist natürlich schlecht. Aber darf ich als Konter seinen Vater beleidigen? Nein, darfst du nicht. Also das ist, oder er unterstellt dir etwas, dann unterstellst du ihm etwas. Ja, es ist eine Lüge und jetzt fängst du an zu lügen. Ah, du sagst, ich bin Betrüger, du bist der größte Betrüger. Hast du einen Beleg, dass er Betrüger ist? Aber er hat doch gesagt, ich bin Betrüger. Ja, trotzdem darfst du nicht sagen, er ist Betrüger. Das heißt also, wenn du Urteile fällst, darfst du das nicht? Und deswegen gilt ja auch die Regel bei den Ulama, wer uns zu Kafir erklärt, zu Ungläubigen, den erklären wir nicht zum Kafir. Deswegen Ali radiallahu anhu, als er gefragt wurde, diese Khawarij, die ihn bekämpft haben, sind das Kuffar? Sie sagen, Ali ist Kafir und Muawiyah ist Kafir und alle, die sind alle Kuffar. Da wurde Ali radiallahu anhu gefragt, so was, sind das Kuffar? Da sagten sie, min al kufri farru. Sie sind geflüchtet vom Kufr. Sie beten, sie fasten, sie lesen Koran. Sind es Heuchler? Er sagte, nein, das sind keine Heuchler. Also Heuchler beten und fasten nicht. Was sagt er? Ikhwanuna baghaw alayna. Sind unsere Brüder, die aber uns angreifen. Subhanallah. Deswegen, es gibt zwar eine Ansicht, einige Gelehrte, dass die Khawarij Kuffar sind, weil was haben sie getan? Sie erlauben das Blut der Menschen. Und das ist ein Kufferakt, wenn du etwas, was haram ist, zu halal erklärst. Wenn jemand kommt und sagt, Alkohol ist halal. Ich akzeptiere das nicht, dass Alkohol haram ist. Das ist kein Muslim mehr. Du hast ein Problem mit wem? Mit Allah Jalla Jalaluhu. Ein Muslim, der sagt, ja, ich weiß, Alkohol ist haram, aber Rabbi Yedini, ich hoffe, ich komme weg davon. Okay, der bestätigt ja, dass dieses Gebot vorhanden ist oder dieses Verbot, ja. Aber es geht jetzt um einen anderen, sagt, nein, das akzeptiere ich nicht hier. Ich darf Alkohol trinken, möge Allah uns davor bewahren. Der ist ja gar kein Muslim mehr. So, die Khawarij, was haben sie gesagt? Wie ist verboten zu töten? Doch, wir dürfen. Wir dürfen sie umbringen, wir machen sie platt. Das, ja, nee. Die haben jetzt ein Gebot, ein Verbot Allahs geändert. Aber warum hat Ali radiallahu anhu gesagt, nein, sie sind trotzdem Muslime? Weil sie es missverstanden haben. Das ist einer der größten Belege dafür, dass Unwissenheit und Missverständnis ein Entschuldigungsgrund ist. Obwohl das Kufr ist, hat Ali radiallahu anhu und die Sahaba haben sie nicht zu Kuffar erklärt. Warum? Sie haben es falsch verstanden. Deswegen sagen wir, wenn jemand in einer Gesellschaft lebt und in dieser Gesellschaft macht man irgendetwas, was haram ist oder Kufr ist. Matta Salat al-Aisha? Noch 5 Minuten? Afwan? Masha'Allah, Allahumma barik. Ja, in vielen unserer Länder, wenn du aufwächst, ja, komm, wir gehen zu Sidi Fulan, Sidi Illan, ja, komm, der hat geheiratet, bevor er heiratet, muss er Sidi Fulan besuchen, damit Sidi Fulan zu, Fulan also so und so, ja, oder Maulana sagen andere, ja, zufrieden ist mit uns, damit die Ehe, oder einer hat keine Kinder, komm, wir gehen Sidi Fulan besuchen, haram ist das. Sidi, also mein Herr XY, ja, diese Toten, diese Leute, die waren zwar Gottesfürchtige, aber rahimahumullah, die sind gestorben. Und dann baut man so Mausoleen und geht dorthin und schächtet einige, umrunden die, also diese Gräberkult. So, jetzt wächst jemand auf in so einer Gesellschaft, hört nie die Wahrheit, hat es nicht mitbekommen, dass haram ist. Und sobald jemand, wenn du kommst und sagst, guck mal, Taqillah, das darfst du, ah, oh, du Waha, bitte du. Ja, ihr kommt, ich kenne euch, ja. Das heißt, sofort alle Imame im Dorf sagen, hör bloß nicht diesen Wahhabiten. Der sagte, du darfst unsere Awliya nicht anbeten, ja, dieser Wahhabite. Wie Allah sagt, wir dürfen sie nicht anbeten. Aber Al-Muhim, jetzt wächst er in dieser Gesellschaft auf. Er hat nicht die Möglichkeit, die Wahrheit zu erfahren. Können wir nicht sagen, das ist ein Kuffar. Der hat es nicht verstanden. Und woher haben wir das? Ali radiallahu anhu, der hat gesagt, das sind unsere Brüder. Obwohl sie das Verbot des Tötens legalisiert haben. Also zurück. Wenn jemand also dich zum Käfer erklärt, dann kannst du nicht sagen, du bist dann der Käfer. So funktioniert das nicht. Das heißt, du darfst niemanden beleidigen. In dem Sinne, dass du ihn verleumdest, also Unterstellungen, Lügen über ihn verbreitest, nur weil er über dich lügt. Du darfst nicht seine Familie beleidigen, seine Eltern oder Allahu a'lam, nur weil er deine Eltern beleidigt. Das ist eine Übertretung der Grenze. Das Einzige, er hat dich bezeichnet mit einem Wort, kannst du ihn mit demselben Wort bezeichnen. Wenn es nur um dich geht, nicht um andere. Ja? Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagt, auch die Vergeltung in Bezug auf die Ehre ist vorgeschrieben. Also festgelegt, vorgeschrieben, also es hat einen Rahmen. Wenn ein Mann einen anderen verflucht oder gegen ihn ein Bittgebet richtet, darf dieser ihm Gleiches erwidern. Ebenso, wenn er ihn mit einer Beschimpfung beleidigt, die keine Lüge enthält. Achtung, Vergebung ist jedoch besser. Allah sagt, die Vergeltung einer schlechten Tat ist eine gleiche schlechte Tat. Wer aber verzeiht und Besserung bewirkt, dessen Lohn ist bei Allah gewiss, er liebt die Ungerechten nicht. Und Allah sagt, und wer sich nach erlittenem Unrecht zur Wehr setzt, gegen diese gibt es keinen Vorwurf. Du darfst dich verteidigen. Eine Beschimpfung ohne Lüge ist etwa jemand über vorhandene schlechte Eigenschaften zu informieren oder ihn Hund oder Esel zu nennen und dergleichen. Wenn jedoch, nicht, dass du damit anfängst, du darfst nicht damit anfangen, ja? Aber wenn jemand dich so bezeichnet hat, dürftest du sagen, du bist so einer. Wenn jedoch gelogen wird, ist es nicht erlaubt, ebenfalls zu lügen. Und wenn jemanden zu Unrecht des Unglaubens oder der Frevelhaftigkeit bezichtigt, ist es nicht erlaubt, Gleiches zu erwidern. Also wenn jemand sagt, du Käfer, du Fasiq, dann darfst du nicht sagen, du bist der Käfer, du bist der Fasiq. Und wenn jemand den Vater, den Stamm oder die Bewohner des Landes beschimpft, dann darf man diese nicht angreifen, da dies kein Unrecht, da dies eben Unrecht wäre. Ja, leider sehen wir bei Fußballspielen, ja, leider, ja, wenn dann eine Mannschaft verliert, dann wird das ganze Volk beleidigt und, geht's dir noch gut? Paar Gramm Luft ist in ein Tor und du beleidigst die halbe Welt. Ja, aber die Fans da auf der einen Seite, die haben uns beleidigt. Also so geht das nicht. Das ist nicht erlaubt. Wenn du sagst, die Araber, Türken, Afghanen sind so und so. Weißt du, wie viele Millionen Araber es gibt? Wie viele Millionen Türken, wie viele Millionen Afghanen, wie viele Millionen Kurden? Die werden, jeder Einzelne, wird Yawm al-Qiyamah dich an deinem Hals packen und deine Hasanat wieder wegnehmen. Die Leute denken, ich sag mal, die Afghanen sind so, die Kurden sind so, die Araber sind so, die Deutschen sind so, die... Yawm al-Qiyamah, dann viel Spaß beim Bezahlen. Das ist kein Spaß. Also achte darauf, dass du nicht aufgrund deiner Rachegelüste dann bankrott gehst, weil du keine Hasanat mehr hast. Inshallah machen wir an dieser Stelle dann einen Halt. Möge Allah uns erziehen. Möge Allah unseren Charakter veredeln. Möge Allah unser Benehmen verbessern. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.